Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Ein Essen im Freien mit einem Glas Wein, Brot und Käse. Dazu zwei Kaffeetassen und eine Zuckerdose. Mehr braucht es manchmal nicht, um dem Alltag etwas Höheres abzugewinnen. Gemalt hat das Max Lehvogt. Eine Ausstellung in Mannheim widmet sich gerade seiner Kunst. Für das Ursprüngliche hat auch der Sternekoch Vincent Klink viel übrig. Mit ihm reden wir heute in unserer Sommerreihe über den Genuss und die Freude daran, ihn mit anderen zu teilen. Zur Freude am Teilen gehört auch die Kenntnis über das Geteilte, gilt auch für die Kultur. Bayerns Schulen wollen künftig trotzdem auf die Lektüre von Goethes Faust verzichten. Mehr über die literarische Entrümpelung hören Sie am Ende dieser Sendung. Der Künstler Max Lehvogt kannte seinen Goethe übrigens ganz genau. Dem Faustmotiv begegnet man auf seinen Bildern immer wieder. Als Maler des deutschen Impressionismus hatte er sich natürlich intensiv mit allem, was als akademisch galt, auseinandergesetzt. Seine lockere Malweise war also durchaus durchdacht und war als Antwort auf alles zu verstehen, was ihm und seinen MalerkollegInnen als inszeniert und künstlich galt. Eine aufgehellte Palette also und eine Hinwendung zum Momenthaften als Gegensicht auf statische Salonmalerei. In der Kunsthalle Mannheim finden sich viele Werke von ihm, vor allem deshalb, weil der Gründungsdirektor des Hauses ein leidenschaftlicher Sammler von Lehvogts Kunst war. Eberhard Reuß hat die Ausstellung besucht.
Nichts gegen Qualität und Können von Max Liebermann und Lovis Corinth. Aber der Gründungsdirektor der Kunsthalle Mannheim, Fritz Wiechert, pflegte nun mal eine besondere Freundschaft zu Max Lehvogt. Das Resultat? Wiechert hat mehr als 150 Grafiken und Aquarelle von Lehvogt für Mannheim erworben. Dazu Druckwerke und Buch-Erstausgaben. Ein Schatz, den Kurator Thomas Köllhofer jetzt endlich wieder einmal nach über 40 Jahren präsentieren kann.
Wir haben einen großen Raum, wo wirklich fast nur Lehvogt zu sehen ist. Und da sind sowohl die Zeichnungen, die er unabhängig von irgendwelchen großen anderen Darstellungen gemacht hat, wie hier die Frau auf der Klippe, die wie auf einer Bühne, also im Film nicht besser inszeniert sein könnte, aber eben auch die wundervollen Aquarelle zur Zauberflöte, wo man Papageno und die Königin der Nacht und wen auch immer, wer da auftaucht, Sarastro, alle eigentlich im Hinterkopf mitsingen hört. Und das ist natürlich wunderschön, dass wir sowohl die Aquarelle haben, wie dann auch die Radierungen, die das Thema weiter ausgearbeitet, nochmal vorführen.
Berthold Roland, selbst ja Bürger der Stadt Mannheim, hätte seine Freude gehabt. Zu Lebzeiten hat er immer wieder neu den Blick geschärft. In seiner privaten Sammlung hütete Berthold Roland wunderbare Lehvogt-Schätze, wie diese frühen Landschaftsskizzen, die er vor 30 Jahren dem jungen Reporter gezeigt und beschrieben hat.
Das sind Skizzen, die für uns heute von allerhöchstem Wert sind. Die hat man lange Zeit wenig beachtet, aber heute Künstler und Museumsleute, die also den Blick zu den Modernen hinrichten, sagen, das ist mit das Modernste, was er überhaupt gemalt hat. Diese kleinen Stückchen, dieses Nachtbild mit dem Mond, diese Wolkenstudie, das sind Dinge, wo er sein ganzes Temperament, also in der Jugend, das ist mit das Modernste, es geht bis eigentlich zu den neuen Wilden hin, sind hier Ansätze in diesen Bildern drin, wo er völlig ungezwungen über die Münchner Schule hinausgeht. Die akademische Malerei hier befreit er sich eigentlich mit wenigen Strichen eigentlich schon von dieser Schule, in der er eigentlich gelernt hat.
Im Nachlass, den Berthold Roland dem Max-Lehvogt-Forschungszentrum am Landesmuseum Mainz vermacht hat, warten also einige Blätter auf Wiederentdeckung. Schon jetzt liefert die Mannheimer Kunsthalle diesen prallen, wilden Lehvogt. Kurator Thomas Köllhofer.
Die Ursprünglichkeit und die direkte Spontanität wird in der Zeichnung einfach am deutlichsten sichtbar. Und bei einem Künstler wie Lehvogt, der wirklich manisch gezeichnet haben muss, der hat sich auch über die Inhalte hinweggesetzt und hat eine eigene Interpretation der Inhalte gebracht. Also da findet man im Faust Stellen, wo man sagt, ja, das ist Lehvogt, das hat mit Faust nur bedingt etwas zu tun. Und dem Lederstrumpf, das sind einfach, da kann man sagen, das ist beste Filmszenerie, die er da aufbaut, Filmkulisse, wo die dramatischsten Stellen einfach ins Bild gebracht werden. Also ich habe hier auch Kollegen im Haus, wenn man den aus der Ilias den Sieg des Achill über Hektor zeigt, das ist eine blutrünstige Geschichte der Ilias, die da feilgeboten wird, die vielen großen Spaß macht im Betrachten.
Gemetzel bei Etzel, möchte man reimen, aber Schlefvogts grafisches Nibelungenblutbad in Schwarz-Weiß ist nicht dabei. Dafür kann man auf einem überdimensionalen Tablet, dem Grafiktisch in den Schlefvogt-Illustrationen für Lederstrumpf und Faust blättern. Im Original zu sehen, ein kleines Buch als Zeichen großer Freundschaft. Die goldene Kugel, ein Märchen, das Fritz Wichert in Kriegszeiten für seine Kinder geschrieben hat, illustriert von seinem Freund Max Schlefvogt. Und das letzte Blatt der sehenswerten Liebermann-Schlefvogt-Korinth-Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle stammt natürlich von Max Schlefvogt. Ein wilder Riese verschlingt Menschen, deren nackte Leiber das Wort Ende formen.
Die Blätter sind über 40 Jahre in den Schubladen des grafischen Kabinetts gelegen. Jetzt sind sie endlich wieder sichtbar und es ist schön, man hat dann doch eine große Tour d'horizon.
Freut sich der Kurator Thomas Köllhofer. Eberhard Reuß berichtete über Max Schlefvogt in der Kunsthalle Mannheim. Deutschland hat unzählige gute Köche und nur ganz wenige gute Wirte. Das sagte der Stuttgarter Sternekoch Vincent Klink einmal. Klingt zunächst einmal nach einem Understatement von einem Koch, dessen Restaurant die Wielandshöhe in Stuttgart schon seit Jahrzehnten mit einem Stern ausgestattet ist. Aber Klink meint es ernst. Er will sich als Wirt verstanden wissen, weil nur ein Wirt einen guten Blick für seine Gäste hat. Als Wirt habe er mehr gehört und erlebt als mancher Psychologe. Beim Essen, so Klink, falle bei den Menschen die Maske. Man blicke tief in sie hinein. Neben der Liebe zum Kochen kultiviert Klink viele andere Leidenschaften wie Bogenschießen, Musizieren, Malen und Verlegen. Gerade ist sein Buch »Ein Bauch spaziert durch Venedig« erschienen, das dritte innerhalb dieser kleinen Reihe. Innerhalb unserer sommerlichen Gesprächsreihe über die Kultur und ihr Publikum soll es heute also um kulinarische Genüsse gehen, die man am besten in Gesellschaft erlebt. Wir alle mussten unter Corona auf sie verzichten, auch Klinks Restaurant musste zweimal schließen. Was zur Folge hatte, dass der Gastronom zum ersten Mal nur für sich selbst etwas kochte. Wie hat sich dieses Kochen allein und nicht für Gäste auf ihn ausgewirkt? Das habe ich Vincent Klink zu Beginn unseres Gesprächs gefragt.
Also das Essen war genauso gut, aber für mich ist Haushaltskochen, das war gewöhnungsbedürftig. Also meine Frau hat mich da dauernd zusammengeschissen, weil ich zu viel Dreck gemacht habe. Und wenn ich halt koche, dann ist das schon so eine Art Trance. Und man hat ja als Berufskoch, jedenfalls in meiner Position, immer einen hinter sich, der das dauernd aufputzt. Und das war ja dann plötzlich nicht mehr der Fall. Und dann legte ich ein paar Tage da die Küche in Schutt und Asche. Und meine Frau, die kann gar nicht kochen, deswegen hat sie einen Koch rausgesucht. Und also habe ich gekocht. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich in der Privatküche gekocht habe. Und das ist ja wirklich schwierig. Also das muss man richtig lernen. Und das Schlimmste war eigentlich das Einkaufen. Ich habe noch nie eingekauft. Ich war noch nie in einem Rewe oder sonst. Und dann haben wir da vegetarisch gelebt. Und es war eine totale Umstellung. Aber es war letztendlich mein erster richtiger Urlaub im Leben. Weil mein Urlaub war immer nur 3-4 Tage. Länger konnte ich nicht weg. Weil ich eben mich als Wirt verstehe und die Gäste wollen mich sehen und bis Gott und wie geht's und wo kommt er her und einfach ein bisschen Heimat anbieten. Das ist so mein Credo im Betrieb.
Hat die Pandemie denn auch, was das Essverhalten anbetrifft, für eine soziale Spaltung gesorgt, eine weitere? Also immerhin ist es ja wohl so, dass das Essen seit jeher auch ein Distinktionsmittel ist, so nach dem Motto, du bist, was du isst. Also findet soziale Abgrenzung immer mehr auch durch das Medium Essen statt? Die einen essen immer mehr Hummer und Champagner und die anderen Pasta Pronto von Miracoli?
Ja, also die Tendenz war aber vorher schon da zum Ursprünglichen. Also wir hatten einfach vor 10 Jahren oder da war dann Crossover und du musstest unbedingt Hummer Krabben aus Hongkong haben oder der Spargel aus Peru. Und es gibt ja heute noch Köche, die sagen, wir kaufen weltweit unsere Ware ein. Ich meine, das ist ja mittlerweile als idiotisch durchgedrungen bei der Bevölkerung, dass man in Deutschland die tollsten Sachen kaufen kann. Also zwar nicht nur im güldenen Schwabenland, sondern wenn Sie an das Umland Berlins denken, ist ja irre, was da in Brandenburg für Kleingärtner sind und Ich will jetzt gar nicht von den Spreewälder Gurken reden oder Belitzer Spargel. Da gibt es die tollsten Schafherden, Heidschnuck, Tod und Teufel. Das war ja früher eigentlich nicht der Fall. Die Entwicklung ist eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich leider eine kleine oder weniger werdende Hälfte von Leuten, denen das nichts bedeutet, die, glaube ich, zu viel Werbefernsehen gucken. Das trennt, glaube ich, die Bevölkerung mehr wie alles andere.
Unternehmen Sie den Versuch, durch diese Wiederentdeckung des Ursprünglichen, sage ich mal, in der Küche auch ein anderes Publikum zu erreichen, das vielleicht eher Schwellenangst hat, in ein gewöhnliches Sternerestaurant zu gehen? Aber zu Ihnen trauen die sich vielleicht eher mit Schmalzbrot und einem schönen Riesling dabei?
Ja, also ich denke, viele gerade junge Gastronomen machen das falsch. Die kochen immer das, was die Kundschaft wünscht. Man muss seinen Geschmack selber so ausbilden, dass man sagt, das schmeckt mir und was mir schmeckt, kann ich auch kochen und das biete ich an. Und in dem Moment, wo man da was könnte dem Kunden denn noch Spaß machen, da kommt man ja letztlich in Teufelsküche. Da kommt dann ein solches Potpourri zusammen, der eine will so, der andere will gesäuertes Gemüse à la Japan und das und das. Und dann haben sie am Schluss keine Richtung und der Gast weiß am Schluss nicht, wo er hin soll oder was er. Weil es ist eigentlich viel besser, er kommt zu mir, da kriegt er halt das, ganz gewisse Spezialitäten. Und wenn er asiatisch will, dann kommt er eben nicht zu mir. Und das muss man halt hinnehmen, dass man nicht jeden Gast mitnehmen kann.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja auch erstmal ein ganz einsamer Gedanke, den Sie haben. Sie machen sich Ideen oder Sie haben Ideen, was Ihren Gästen schmecken könnte, ohne sie direkt zu befragen. Ist das so was Paradoxes beim Kochen an sich? Jeder und jedes erstmal für sich allein. Und dann führt der Genuss, wenn es gut läuft, einen zusammen am Tisch und sorgt für Gemeinschaft?
Wenn mir das schmeckt, wird's gekocht. Und wenn, also praktisch koche ich meine Lieblingsgerichte. Wer die nicht mag, Pech gehabt, Pech. Der ist halt weg. Jetzt geht die Individualität verloren. Und mit der Globalisierung kam ja mit der Zeit auch der Overkill. So global wollen wir es dann auch wieder nicht haben. Wir wollen auch ein gewisses Heimatgefühl. Und das kann man praktisch so ein Behütetsein, das kann man eigentlich ideal übers Essen, über das heimische Essen aufbauen.
Das Heimische liegt Ihnen, aber trotzdem lieben Sie es ja auch zu reisen. Gerade ist ein neues Reisebuch von Ihnen erschienen, das führt nach Venedig. Ist das auch eine Einladung an ein Publikum, das Sie so noch nicht kennen, das den Weg in Ihr Restaurant nicht findet? Oder sind das Eskapaden, die Sie auch brauchen und nicht nur das Publikum?
Das sind auch Vorlieben. Ich bin in Schwäbisch Gmünd aufgewachsen, mitten in einer italienischen Community. Und das ist mir einfach sehr vertraut, dieses ganze Italienische. Und jetzt zum Beispiel im Sommer, wir haben jetzt gerade einen unglaublichen Boom an verschiedensten Tomaten und Zeugs, was südlich ist, weil das wächst ja jetzt bei uns. Dann sagen halt viele, jetzt kocht er plötzlich Mediterraner. Ne? Überhaupt nicht. Ich koche halt jetzt Sommerküche. Und das ist eben nicht Sauerkraut hier und Knödel oder sonst was, sondern das ist Tomaten. Und dann haben wir von der Schwäbischen Alb, da gibt es Mozzarella und Käse. Das ist die Küche, die ich mag. Ich mag jetzt einfach, ich glaube 36 Grad haben wir heute Morgen, jetzt kein Sauerkraut. Ne? Also so sehr ich es liebe, aber nicht jetzt.
Was würden deswegen, Sie empfehlen für heute?
Momentan haben wir ein bisschen Überhang an Tomaten. Wir haben, glaube ich, 10 verschiedene Tomaten am Start. Die schneiden wir dünn auf, dann wird aus dem Saft, der da rausläuft, eine Olivenöl-Emulsion gemacht, dann kommt die da rein. Dann haben wir einen Ziegenkäse hier ganz aus der Nähe. Der wird aufgeschlagen, dass er ganz luftig wird. Da kommt also noch ein bisschen Ziegenmilch drunter, dass er nicht so fest ist, sondern nicht gerade wie Schlagsahne, aber relativ weich. Das kommt dann in die Mitte drauf. Dann haben wir vor dem Haus ein Basilikum wachsen. Und dann haben wir einen Stuttgarter, der in Hamburg auf kleinen Schiffen Fische einsammelt für uns und über Nacht uns schickt. Die sind noch richtig steif, fangsteif. Mein Buchhalter hat zwar geschumpft, Porto wäre bald so teuer wie der Fisch, aber das ist uns egal. Und unsere Kundschaft Da habe ich das beigebracht, dass das Essen eigentlich umsonst ist. Sie müssen nur das Personal zahlen. Und das ist also sehr teuer. Das ist halt so. Oder man kauft ja alles halb fertig und dann schmeckt es nicht so.
Ja, so ist das, wenn man beim Radio ist. Da braucht man mitunter eine gute Vorstellungskraft und Fantasie. Herr Klink, es gibt ja schon so viele Kochbücher und Kochshows. Trotzdem sind die Leute ja nur begrenzt, wieder zum Kochen zu bewegen. Also jenseits von schnell gebratenen und solchen Dingen, die man schnell in den Ofen schieben kann. Wie macht man aus einem Publikum, das wieder gerne isst, denn auch gute Köchinnen und Köche? Also sollte das in den Lehrplan wandern, eine Art Knödelkochkunde?
Also ich bin ja dafür, ab 3 Jahren gehört jedes Kind in die Kita, jedes. Und dort muss man bereits schon anfangen, mit Qualität zu kochen. Und das geschieht immer mehr. Bei den Eltern können die Kinder häufig das Genießen nicht mehr lernen. Und das müsste man dann eigentlich schon in der Schule lernen. Und ich bin dafür, dass ein Kind zum Beispiel 4 Gerichte einfach kann. Nur 4. Gute Gerichte, Spaghetti kochen, wie man das richtig macht. Wie man guten Salat macht mit Salatsauce, das war die Nummer 2. Wie man meinetwegen Salzkartoffeln kocht und die dann einschwenkt. Nicht mehr, nur das. Und dann noch ein Kräuterquark dazu, das wäre das 3. Gericht. Und dann wie man vielleicht ein kleines Schnitzel brät, in Gottes Namen. Und wenn Sie das drauf haben, nur diese 4 Sachen. Und das ist dann die Grundlage. Und wenn man das drauf hat, dann kann man ja immer noch einen Schritt weiter gehen. Und da muss man einfach ehrlich bleiben und einfach das machen, was man kann. Und was man nicht kann, lässt man bleiben. Also man kann im Kochen nicht alles können. Und es ist eigentlich eine wunderbare Beschäftigung. Und die Leute haben da so viel Freizeit. Tja, vielleicht eine Stunde weniger Fernsehen, das wird schon sehr bringen.
Der Sternekoch Vincent Klink über den Wert des Einfachen und Ursprünglichen in der Küche und die geteilte Freude am Genuss. Man kann im Kochen nicht alles können und dasselbe gilt wohl auch für die Schule. Doch gibt es Dinge, die wir nicht trotzdem alle lernen sollten? Das bayerische Schulministerium will seinen Lehrplan jedenfalls ordentlich entschlacken und will in Zukunft auf Goethes Faust als Pflichtlektüre verzichten. Altes Zeug braucht keiner mehr. Michael Köhler folgt nach Paul Watzlawick dieser paradoxen Empfehlung. Auf keinen Fall lesen. Sie könnten sonst etwas über sich, die Welt, die Zeit und die Gesellschaft erfahren.
Alte Zöpfe abschneiden ist prima. Das hat was Progressives. Wer modern ist, hat die Zeit auf seiner Seite. Also weg mit dem staubigen Literaturkanon. Ist ohnehin nur White Male Supremacy. Alte weiße Männervorherrschaft. Alter Mann, hier Goethe, dichtet über anderen alten Mann, hier Faust, der altes Bildungsgut mit sich schleppt. Das ist von gestern. Also treten wir fortschrittsfreundlich, wie Heinrich Heine sagte, aus dem Dunstkreis des alten Kunstgreis. Nur, der Preis ist hoch. Warum? Gibt es ein gegenwärtig kontroverses Thema, das nicht im Faust thematisiert würde? Missbrauchsskandal und Abtreibung, Geldschöpfung ohne Wertschöpfung, also Inflation, Bildungsfragen, Klimafragen, Wahrheit und Wissenschaft, Autorität und Charisma, Vernunft, Missbrauch, Magie, Aberglaube in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten, Technik, Kommunikation, Mobilität, Übereilung und so fort. Faust ist ein deutsches Drama und es ist das Drama der Moderne. Das Drama des modernen Menschen, das Drama der Übereilung. Denn Faust will alles. Er will Liebe, Geld, Macht und Erkenntnis. Und er will es sofort. Das ist das, was wir als telemediale Gleichzeitigkeit kennen, als verzögerungsfreier Zusammenfall von Wunsch und Wirklichkeit, just in time. Ohne Weg, ohne Zeit, ohne Übung, ohne Geschichte, ohne Reife. Der Mensch ist aber übungsbedürftig und langsam. Er muss lernen und erinnern, um gut zu überleben. Auch Verse auswendig lernen schadet nicht. Sonst brechen wir das Gespräch mit uns selber und das über Generationen hinweg ab. Dabei war es Goethe, von dem 1825 der analytisch moderne Satz stammt, alles ist jetzt ultra. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt. Soll nun keiner sagen, das ist ja das Lob des Gestrigen. Nein, es ist Lebensfeier im Angesicht der Katastrophen. Braucht aber keiner heutzutage. An die Stelle der Sprache der Dichtung da sind die Computersprachen getreten. Das andere, das in den Künsten aufscheint, ist nutzlos, hat keinen Nutz- und Tauschwert. Also weg damit, diesen Paarreimen und dem Bildungsgut. Nur wo bitteschön sind die Vorbilder, die sich unaufgefordert, ohne Lehrplan auf den Stuhl stellen und auswendig, sagen wir, Goethe und Gernhardt, Bachmann und Benn, Heine und Domin zitieren können und die Flamme weiterreichen, ohne die Asche anzubeten. Die Gretchenfrage lautet daher nicht so sehr Faust lesen oder nicht, sondern in welches Verhältnis setzen wir uns zum Vorzüglichen, zum Vorbildlichen der Kunst und Literatur, der Überlieferung? Mit Goethes Divan aus dem Buch des Unmuts lässt sich antworten, wer nicht von 3000 Jahren sich weiß Rechenschaft zu geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben.
Michael Köhler über alte Zöpfe und die Gretchenfrage. Verstellung, sagt man, sei ein großes Laster, doch von Verstellung leben wir, ist auch von Goethe. Maskenpflicht, ja oder nein? Die Bestimmungen für den Corona-Herbst sind nicht eindeutig. Ein Thema in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Ausnahmen, Annahmen und Änderungsmöglichkeiten. Der Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz sorgt auch beim Deutschen Kulturrat für Kritik. Es wäre sicherlich einfacher gewesen, ab einem bestimmten Infektionsgeschehen eine Maskenpflicht festzulegen und keine Ausnahmen für frisch geimpfte oder genesene Personen vorzusehen. Das sagte der Geschäftsführer des Kulturrates, Olaf Zimmermann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar können Häuser selbst eine Maskenpflicht einführen, müssen diese dann aber auch kontrollieren, und das bedeutet im Zweifel einen ziemlichen Aufwand. Das Hin und Her der Maßnahmen, die ab Oktober gelten sollen, sowie das Abwälzen der Verantwortung führe auch zu Verunsicherungen bei den KünstlerInnen, fürchtet Zimmermann. Infektionsschutz ist, wie so vieles in Deutschland, Ländersache, und der aktuelle Entwurf der Sorge für Wirrwarr. Ein wenig Wirrwarr gibt es derzeit auch auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Eingefleischte Wagnerianer vermissen den Drachen, zeigen sich irritiert über die Regie von Neuling Valentin Schwarz und die vielen Ausfälle beim Personal. Gerade erst ist der wegen eines Sturzes kurzfristig ersetzte Wotan-Sänger Tomasz Konieczny wieder an Bord. Da gibt es den nächsten Verlust zu vermelden. Der Tenor Steffen Gould, der heute bei der Premiere der Götterdämmerung den Siegfried singen sollte, kann nicht auftreten. Gould hat in diesem Jahr auf dem Grünen Hügel ein Mammutprogramm geplant. Er sollte nicht nur den Siegfried im vierten Ringteil singen, sondern auch noch den Tristan und die Titelrolle im Tannhäuser. Goulds Absage gelte zunächst aber nur für die Götterdämmerung, heißt es. Die Wiederaufnahme des Tannhäuser steht für Montag auf dem Bayreuther Spielplan. Steht zu hoffen, dass Steffen Gould bis dahin wieder fit ist. Bester Gesundheit erfreut sich der griechisch-russische Dirigent Theodor Korenzis, der gerade den Taktstock in Salzburg, der zweiten Kulturhochburg des Sommers, schwingt. Lange wurde von ihm eine eindeutige Positionierung zum Angriffskrieg in der Ukraine erwartet. Jetzt schien die Gelegenheit gekommen. Korenzis gab dem österreichischen Privatsender Servus TV ein Interview. Fragensteller war der ehemalige Chef der Wiener Staatsoper Johann Holländer. Und dieser hakte nicht nach, schuf stattdessen eine Wohlfühlatmosphäre und verabschiedete sich am Ende mit den Worten Spasibo, russisch für vielen Dank. Holländer hatte für den Sender schon 2018 von der Annexion der Krim berichtet und diese im russischen Staatsfernsehen als russischer als russisch bezeichnet. Die Sendezeit des Interviews mit Korenzis endete übrigens nach 31 Minuten. Die Klappe fiel und es blieben viele Fragen offen. Der tschechische Holocaust-Überlebende und Physiker Felix Kolmer ist gestorben. Das teilte das internationale Auschwitz-Komitee heute mit. Kolmer war dessen Vizevorsitzender. Jahrzehntelang trat er als Zeitzeuge vor Jugendlichen und Schulklassen auf. Zudem engagierte er sich im Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz und den Verdienstorden Sachsens. Felix Kolmer wurde 100 Jahre alt.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig. Und das war Kultur heute. China setzt Klimaschutzgespräche mit den USA aus. Ein Thema in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen.